Herzlich willkommen zu Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Adi Sedin. Wir sprechen heute über ein Thema, das in ziemlich vielen Beziehungen früh oder später zu Spannung führt. Nein, es geht nicht um toxische Beziehungen oder schlechte Kommunikation. Ist auch wichtig. Nein, es geht ums Schnarchen. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Entweder man schnarcht selbst oder liegt nachts daneben und denkt sich, das klingt hier gerade wie eine Motorsäge. Und damit nicht genug. Oft kommen noch Dinge dazu, wie Zähneknirschen oder Kieferpressen. Also alles, was nachts im Mund passiert, während wir eigentlich schlafen sollten. Woher kommt das eigentlich? Was passiert da im Körper? Und was hat unser Kiefer damit zu tun? Und vor allem, warum kann ausgerechnet ein Zahnarzt dabei helfen und nicht nur die klassische Hals-Nasen-Ohren-Medizin? Genau das klären wir heute in dieser Folge.
Experte der Woche.
Ich habe heute Dr. Michael Adler zu Gast. Er ist Zahnarzt und beschäftigt sich unter anderem mit funktionellen Zusammenhängen im Kieferbereich. Also Themen wie Zähneknirschen, Kieferpressen und auch schnarchbedingten Problemen. In seiner Arbeit schaut er nicht nur auf die Zähne, sondern auf das Zusammenspiel von Kiefer, Muskulatur und Schlaf. Ich bin gespannt, was wir heute von ihm lernen können.
Michael, schön, dass du da bist. Wieder in meinen Räumen hier bei Nexus Precision Diagnostics, so heißt es hier.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Ja, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über ein Thema, was viele Menschen betrifft und die das auch aus dem Alltag kennen und wahrscheinlich auch Beziehungen sehr strapaziert. Und wir reden nicht über quasi toxische Beziehungen, sondern über ein anderes Thema, was vielleicht im ersten Anschein weniger dramatisch ist, und zwar übers Schnarchen. Ja, und jetzt bist du Zahnarzt. Und viele von euch verorten das Schnarchen eher bei einem HNOler. Wieso beschäftigt sich ein Zahnarzt mit Schnarchen?
Das verstehe ich, das ist auf den ersten Blick komisch, auf den zweiten erschließt sich, glaube ich, ganz gut. Erstmal so historisch gesehen, ich bin ein Kind von einem Internisten und einer Zahnärztin. Also diese Schnittstelle von Humanmedizin und Zahnmedizin war Dauerthema schon bevor ich geboren wurde im Uterus und dann eben später am Esstisch, bis ich irgendwann ausgezogen bin. Das heißt, ich war schon ein bisschen in die Richtung gebahnt. Das zweite ist, dass ich immer schon fand, an jedem Zahn hängt ein Mensch und den immer mitbehandeln wollte und nicht nur den Zahn. Und da geht eben das Thema Schlafen ganz gut drauf ein. Ich behandle nicht nur Schnarchen, ich behandle schlafbezogene Atmungsstörungen und schlafassoziierte Bewegungsstörungen. Auf Deutsch Knirschen, Pressen und Schnarchen und Schlafapnoe. Und da sind wir also quasi im richtigen medizinischen Bereich, wo bei der Schlafapnoe wir fast, ich will nicht alarmistisch klingen, aber eine lebensbedrohliche Behandlung durch zahnärztliche Therapien behandeln können. Und das ist etwas, was mir großen Spaß macht.
Jetzt wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen in alle Bereiche, die du gerade eben erwähnt hast. Und lass uns erstmal mit dem Schnarchen an sich anfangen. Mhm. Viele nehmen das Geräusch wahr. Aber was passiert genau im Mund oder im Mundrachenbereich?
Wenn wir jetzt ein Blatt Papier haben und wir pusten zwischen diese beiden Blatt Papier, dann fangen die an zu flattern, zu vibrieren und Geräusche zu machen. Wenn die in einem besonderen Abstand sind, das geht nicht immer, die müssen ganz bisschen Abstand haben. Das gleiche passiert im Atemweg. Wenn wir atmen, wenn wir einatmen, entsteht ein negativer Saugdruck. Mhm. Und wir saugen quasi den Atemschlauch an. Und wenn da Engstellen sind, dann können die anfangen zu vibrieren und je nachdem, wo sie sind, verschiedene Sounds produzieren. Das ist manchmal ein heller Sound, der eher in der Nase entsteht. Das ist manchmal so ein schnarrender Sound, der am weichen Gaumen entsteht. Oder es kann so ein tiefes, massives Sägen sein, das passiert, wenn die Zunge nach hinten in den Luftweg herabsinkt. Und diese Engstelle, wenn die vibriert, dann hat die zwei Effekte. Einmal, sie macht Krach. Und sie kann auch den Schlaf stören. Mhm. Wir können uns vorstellen, wenn wir jetzt bei wachem Zustand schnarchen, das ist anstrengend. Das ist nicht irgendwie, wo man sich entspannt, sondern da passiert was im Körper in einem Moment, wo eigentlich möglichst wenig passieren sollte.
Und jetzt gibt es verschiedene Ausprägungsformen, die du dargestellt hast, und Behandlungsmöglichkeiten. Ja. Und also auf Social Media sieht man ganz viel, ja, mit Schienen, die man sich in den Mund legen kann, Nasentapes, Mouth-Taping. Lass uns mal alles so einmal durchgehen.
Okay.
Und wir fangen mal mit diesen Nasentapes an, ja, die ganz komisch aussehen, aber die vermeintlich helfen sollen.
Fangen wir vielleicht erstmal wirklich an mit dem, was die Luft so macht. Die Luft, die strömt ja durch die Nase in der Regel ein oder durch den Mund, auf jeden Fall im Regelfall durch die Nase im Idealfall. Und wenn die da unbehindert strömen kann, ist es auch gut. Wenn aber die Nase Blockaden hat, weil zum Beispiel die Nasenscheidewand krumm ist oder weil es seitlich Nasenmuscheln gibt, die irgendwie angeschwollen sind oder weil jemand zu viel gekokst hat und Löcher an der Nasenscheidewand hat oder sowas, dann verwirbelt dieser Luftstrom. Dann kommt er nicht als stabiler Luftstrom an, sondern schon mal als ein instabiler Luftstrom. Wenn der jetzt zum Beispiel auf die nächste Ebene trifft, wir sind hier weiter Nase, 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 kommen wir in den Rachen, wo irgendwie Mandeln im Weg sind. Ja. Gerade bei Kindern, die schnarchen, fast immer sind es die dicken Mandeln, die Kissing Tonsils, die sich fast berühren. Dann kann das alles Vibrationen auslösen. Entsprechend muss man schauen, die Therapie muss immer darauf abgestimmt sein, wo die Ursache ist. Und das ist das Ziel eigentlich, im ersten Schritt, dass man eine ordentliche Diagnostik macht, die eine ganze Bandbreite hat von einfach in die Nase reinschauen, Fragen stellen. Mhm. Viele Patienten bringen Audioaufnahmen mit von ihren nächtlichen Geräuschveranstaltungen, bis zu Endoskopien, wo man im Wachzustand mal in die Nase schaut und ein Stückchen weiter dahinter, das ist gar nicht schlimm, tut gar nicht weh. Mhm. Ich bin sehr schmerzempfindlich, sehr, sehr. Ich habe es bei mir auch mal machen lassen, um zu sehen, wie das ist kein Problem. Also endoskopisch mal reingucken, ob man die Engstelle sehen kann, bis zu einer nächtlichen Untersuchung, die zu Hause passiert, eine nächtliche Untersuchung, die im Schlaflabor passiert, alles verschiedene Ebenen und Intensitätsgrad, wie man das Problem nachts untersuchen will. Und auch in ganz dramatischen Fällen kann man auch eine Narkose machen, eine Propofol-Narkose des Michael Jackson-Zeugs, wo er dann gestorben ist. Aber wenn man das eben kontrolliert macht, ist das super. Also eine Propofol-Narkose, wo man eben sehen kann, wo vibriert das Ganze, wenn jemand schläft. Also diese Diagnostik, die ist im Prinzip leitend dafür, was man eigentlich therapeutisch macht. Mhm. Und also Nasentapes gehen eben von der Theorie aus, dass wenn die Nasenatmung behindert ist, man die Nase weitet. Jetzt ist in der Regel die Nasenatmung recht weit oben in der Nase behindert. Da hilft ein Tape am Eingang nichts. Es gibt sehr wenige Patienten, die eine kurze Columella hier haben, also eine kurze Nasensteg haben, wo man wirklich die Nasenlöcher aufziehen kann. Dann hilft es ein bisschen, aber nicht gegen Schnarchen, sondern dagegen, dass die ihren Mund aufmachen. Und wenn man den Mund aufmacht, gibt es automatisch eine Rotation nach hinten. Ja. Wir haben ja einen Videopodcast, also wenn ich so mache, dann sieht man das sogar. Yeah, das ist eben nicht nur Audio, wo ich irgendwas beschreiben muss. Das heißt, die Rotation nach hinten verengt den Luftweg hinten. Also versucht man durch das Nasentape zu verhindern, dass die Leute ihren Mund aufmachen. Die nächste Geschichte ist dann eben diese, wie bei wie heißt die, Gebrüder Grimm, die Kinnbinde, nicht? Wo Leute sich dann irgendwelche Tücher um den Kopf binden, die auch nur darum gegen Schnarchen helfen, weil sie die Rotation des Unterkiefers nach hinten verhindern, weil sie quasi den Kiefer zuhalten. Das kann natürlich auch mega quälend sein, wenn man irgendwie ein bisschen Erkältung hat, wenn man Stauballergie hat. Wenn man in der Tat eine verlegte Nase, eine Nasenatmungsbehinderung hat, dann ersticke ich ja nachts. Dann habe ich jetzt zu sagen, Nase ist zu, weil ich keine Luft bekomme, Mund ist zu, weil er rumgewickelt ist. Super, ich schnarche nicht mehr. Warum nicht?
Oder Tape vor Mund ist.
Ich schlafe nicht mehr. Oder Tape vor dem Mund, ja. Mouth-Taping, was ein Blödsinn. Das Wort ist super cool, aber es sind beide Knebel. Es ist eigentlich ein Folterinstrument. Wenn man den Mund aufmacht beim Atmen, beim Schlafen, hat das schon irgendeinen Grund, dass man den aufmacht. Nämlich in der Regel, dass man nicht genug Luft bekommt durch die Nase. Also den Leuten den Mund zuzuzwingen, erscheint mir ein nicht besonders humanes Mittel, was zu tun.
Also die Grundidee dahinter ist ja, dass man im Schlaf so entspannt, dass der Mund aufgeht und man unfreiwillig durch den Mund atmet. Also so hat man es mir erklärt.
Ja, der Mund geht aber normalerweise eben nicht auf im Schlaf. Normalerweise bleiben die Lippen geschlossen, so im idealen, perfekten Fall. Natürlich, der Mund kann ein bisschen aufgehen, die Lippen können auch so irgendwelche Pustgeräusche machen, kleine Vibrationsgeräusche. Aber der normale Luftweg geht durch die Nase oder wenn die nicht reicht, dann der Mund dazu.
Okay, also wir halten fest, Nasentape in sehr, sehr wenigen Fällen, weil du hast natürlich recht, der vordere Nasenraum ist sehr begrenzt und da passiert ein sehr seltenes Schnarchen.
Genau, dann gibt es aber in der Nase eine Sache mehr, also man kann natürlich operieren, man kann Nasenmuscheln verkleinern, man kann die Nasenscheidewand begradigen. Zur Wahrheit gehört auch, kein Mensch hat Atemaussätze, hat Atempausen in der Nase. Also ich habe eben gesagt, der Luftstrom wird behindert, der vibriert, der wird instabil, das schon. Und wenn er dann auf weitere Hindernisse trifft im Laufe des Luftströms, dann kann er auch kollabieren, also wirklich eine Blockade machen. Aber Schnarchen behandeln im Sinne von ursächlich in der Nase ist wirklich eine Ausnahme. Was man in der Nase machen kann, gerade wenn man es testen möchte, es gibt so Silikonröhrchen, die man in die Nase einsetzen kann. Die reichen ein ganzes Stück tiefer, als das diese Nasentapes tun. die drücken so ein bisschen die Muscheln weg. Die können jetzt keine knöcherne Nasenscheidewandverkrümmungen behandeln, aber die können zumindest mal ein größeres Nasenlumen herstellen. Und dann kann man sehen, ob das Ganze hilfreich ist.
Die bleiben permanent drin oder muss
nur
ich
nachts,
nachts?
Also die okay. Nur nachts, also keine Silikonbrüste drin bleiben. Es sind Silikonröhrchen, die rauskommen.
Okay.
Damit dauerhaft zu schlafen, das macht, glaube ich, auch niemand. Aber einfach mal zu gucken, ist es denn die Nase oder ist es vielleicht eins tiefer, sind die gar nicht so verkehrt.
Dann Mouth-Taping, hast du gesagt, macht keinen Sinn.
Ich meine, wir müssen ja nicht so tun, als wenn wir nicht wissen, was hilft.
Yeah.
Es ist ja nicht so, dass wir quasi sagen müssen, Räucherstäbchen und spirituelle Formulierungen helfen. Es gibt Wissenschaft und die hat ganz klar gesagt, was hilft.
Sehr gut.
Und kleiner Spoiler, das, was ich tue zum Beispiel. Also die ganzen Fachgesellschaften, ich rede nicht von den zahnärztlichen Fachgesellschaften, ich rede von den medizinischen, den schlafmedizinischen in der Schweiz, in Deutschland, haben da quasi die gleiche Meinung. Dass wenn jemand nur schnarcht oder leichte bis mittelschwere Schlafapnoe, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, aber Atemaussetzer hat, dann helfen Unterkiefer-Protrusionsschienen. Ein furchtbares Wort. Das sind Zahnschienen, die man oben und unten auf die Zahnreihen setzt, transparente Schienchen, die einen Verbindungsmechanismus haben und der Mechanismus zieht den Unterkiefer ein Stück nach vorne. Ja. Denn in der Regel, wir waren gerade den Luftweg am Durchgehen, kommt eben unten die schwere Zunge, die im Luftweg liegt. Und wenn man nur schnarcht und die vibriert, macht die mega Krach. Wenn ich die also ein ganz kleines bisschen nach vorne ziehe, kann der Krach aufhören. Darum sagte ich anfangs, die beiden Blatt Papier, wenn wir diesen Abstand der beiden Blatt Papier, wo wir pusten, nur ein ganz bisschen ändern, hört dieses Flattern, dieses Vibrieren schon auf. Das muss nicht der Zentimeter sein, das reichen ein, zwei Millimeter manchmal. Das heißt, diese Protusionsschienen helfen beim Schnarchen und sie helfen nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen bei leichter bis mittelschwerer Schlafapnoe genauso gut wie die, sagen wir mal, härteste, krasseste Therapie, eine Beatmungsmaske. Reden wir auch noch so wahrscheinlich. Und die Beatmungsmasken, wenn man die nicht verträgt, dann sagt auch die Wissenschaft, nicht ich, der es macht, sondern die anderen, die Ärzte, dass die Unterkieferprotusionsschienen Mittel der zweiten Wahl sind, wenn man eben diese CPAP, diese Druckbeatmungsmasken nicht verträgt. Das heißt, das sind wissenschaftlich gesicherte Therapien, die man bei Schnarchen oder Schlafapnoe leicht bis mittelschwer machen kann. Natürlich beim Schnarchen gibt es und auch bei Schlafapnoe eine Menge Sachen im Bereich Schlafhygiene, über die wir auch gerne sprechen können. Ja. Die helfen, die unterstützen. Nur wenn anatomisch echt was im Weg ist, dann hilft nicht ein regelmäßiger Schlafrhythmus, dann das hilft der Schlafqualität, aber nicht der Schlafapnoe oder dem Atemaussetzer.
Du hast CPAP gesagt. CPAP steht für Continuous Positive Airway Pressure, also sprich, da ist ein kontinuierlicher Druck, der die Atemwege offen halten soll. Gibt's auch jetzt in relativ leiser von einem führenden Hersteller. Weil früher haben die laute Geräusche gemacht und dann war das für den oder die Partner mitunter anstrengend. Und mittlerweile ist es ein leises Rauschen. Es soll wirklich sehr gut helfen.
Wenn man das erträgt, hilft es super.
Ja.
Also ich meine, man muss sich kurz vorstellen, da ist eine Maske, ähnlich wie beim Taucher. Mhm. Es gibt für die Nase, gibt es Mundnase, gibt auch Fullface solche Masken mit einem Schlauch dran, zu einem kleinen Kompressor. Das ist das Ding, was leise surrt, wo oft noch ein Luftbefeuchter und eine Wärmeeinheit dran ist. Und das Ding macht halt Druckluft. Das ist keine Sauerstoffbeatmung, das ist Raumluft, die einfach mit Überdruck in die Atemwege reingepumpt wird. Das Gute ist, man kann diesen Druck so weit hochdrehen, bis alle Hindernisse weggepustet sind. Das Problem daran ist, man hat halt dauernd erstens eine Maske auf dem Gesicht. Also das ist wirklich, man möge mal googeln, wie das ausschaut. Das ist schon krass. Und das Zweite ist natürlich, dass diese Druckluft Folgen haben kann. Also oft haben diese Masken Leckagen, dann pfeift es irgendwo seitlich raus. Im Augenwinkel haben die Leute entzündete Augen. An der Haut, dann haben sie Druckstellen. Die machen den Mund auf, wenn sie eine Nasenmaske haben. Es pfeift durch den Mund raus. Wenn sie Mund-Nase haben, sind sie quasi wie müssen sie gegen Widerstand anatmen. Also das ist alles nicht so einfach. Aber wenn man das erträgt, ist das eine Megatherapie. Weil das pustet einfach alles aus dem Weg, was stört.
Ja, ich habe einen Bekannten, der immer abgeschlagen und wach geworden ist, auch wenn er 8 Stunden Schlaf hatte, hat sich dann in ein Schlaflabor begeben, ist untersucht worden, hat eine CPAP-Maske bekommen und sagt, er ist wie ausgetauscht, hat sich noch nie besser gefühlt.
Das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, warum ich das mache. Ich habe nur gesagt, bei meinen Eltern und so weiter. In Wahrheit ist es, wenn man nicht sehr Egoist, ein mega Erfolgserlebnis.
Ja,
also es macht ja Riesenspaß, weißt du, genauso als Arzt, Zahnarzt zu behandeln und man hat Erfolg mit dem, was man macht. Mein Papa, Gott hab ihn selig, war so ein bisschen früher Internist, hat die eine Pille nicht geholfen, hat mir die nächste probiert und die dritte und so war das halt in den 70er und 60er Jahren. Und ich kann sehr gut helfen und denke mal, die Probleme, die ich in der Praxis habe, da wo es mal ein bisschen so Streit, aber wo man mal so gegenseitig sich ernst anguckt, ist, wenn mal so eine Schiene, die ich mache, kaputt ist, ins Labor muss, irgendwas runtergefallen ist und ich nehme den Leuten die weg, sage, ich muss jetzt ins Labor, das dauert jetzt 3 Wochen, bis die wieder da ist. Wie glauben sie eigentlich, dass ich schlafen soll? Wieso dauert das so lange? Ich kann doch nicht schlafen, was glauben sie? Also das sind quasi, und das finde ich irgendwie natürlich sehr schön, dass die Therapie so gut funktioniert, wenn es auch für den Einzelnen gerade natürlich blöd ist, dann sind Situationen, aber also das ist genau der Effekt, wenn Leute wieder schlafen können, das macht die ja fertig, wenn sie es nicht können, profitieren sie enorm davon.
Und auch die Umwelt.
Ja.
Lass uns noch über Knirschen und Pressen sprechen. Mhm. Was passiert da?
Also, Pressen, um es kurz zu definieren, ist, wenn man ohne Bewegung die Zähne aufeinander presst. Das passiert meistens, nicht immer, meistens tags, so bei Konzentration. Kann auch nachts passieren, aber meistens tags. Knirschen ist ein laterales Hin- und Herreiben auf den Zähnen, wenn also Oberkiefer- und Unterkieferzähne gegeneinander reiben. Das ist meistens auch eine begleitete, stressassoziierte Bewegungsstörung, die man beim Schlafen hat, die man auch meistens in den Schlafphasen hat, wo man sich bewegen kann, also nicht im REM-Schlaf, sondern in der Tiefschlafphase oder den Leichtschlafphasen. Stressabbau, weil der Körper halt so viel Energie, so viel kreisende Gedanken in sich hat, dass er irgendwo hin muss damit. Das kann verstärkt werden durch anatomische Gegebenheiten, also wenn irgendwas am Gelenk nicht gut passt oder die Zähne nicht gut passen, das kann so ein Trigger sein, das kann Medikamentenbegleitung sein. Das hat halt mehrere Probleme, wenn man das macht, sowohl tags als auch nachts. Das eine Problem ist, dass die Zähne abgerieben werden. Zähne werden kürzer. Ist profan, aber kann über Jahre echt eine relevante Folge haben. Hätten wir keine Zähne im Mund, könnten wir Kiefer auf Kiefer zumachen, Felge auf Felge beißen. Ja? Die Zähne halten Abstand. Also wenn man im Laufe des Lebens so einfällt,
ja, kennt man von sehr alten Menschen.
Dann haben die entweder keine Zähne mehr oder die Zähne haben halt die halbe Höhe, weil die im Laufe des Lebens abgekaut sind. Und wenn die nicht nur beim Kauen kauen, sondern auch nachts drauf rumkauen, dann geht das Ganze schneller und man sieht schneller aus wie halt alte Menschen. Das zweite ist, das Gelenk, Unterkieferkopf, Oberkieferpfanne, dazwischen ist eine Knorpelscheibe. Und diese Knorpelscheibe, die lebt davon, dass sie nachts und auch tags von der Gelenkflüssigkeit umspült wird, weil Knorpel ist ja nicht durchblutet. Und wenn ich die ganze Zeit Druck drauf habe, also der Unterkieferkopf in dieser Gelenkpfanne drückt und nicht nur, wie es normal wäre, beim Kauen in der Summe wenige Minuten am Tag, ja, eine halbe Stunde oder was, Zahnkontakt ist, glaube ich, normal, die Zahl weiß ich jetzt nicht, wer das jetzt googelt, hat einen Vorteil, ich weiß es nicht auswendig, aber es ist kurze Zeit. Ja. Wenn man also nicht nur kurze Zeitkontakt hat mit den Zähnen, sondern eben über Stunden drauf rumknirscht oder beißt, dann wird der Knorpel nicht richtig versorgt. Das nächste ist, dass die Muskulatur natürlich auch, wenn was dazwischen ist, verkrampfen kann, aber eben nicht in die maximale Verzahnung gehen kann, also die maximale Verkürzung haben kann, bleibt also ein bisschen gedehnt. Und das Letzte ist, es gibt so ein neuromuskuläres Muster, so ein gelerntes Ding, wenn ich Stress habe nachts, ich mache quasi immer die gleiche Bewegung. Ja. Und wenn ich was dagegen tue, zum Beispiel auch eine andere Art von Schiene einsetzen, durchbreche ich diese Schleife, die da ist. Ich gebe quasi eine andere Information in diesen neuromuskulären Regelkreis rein. Und durch die Veränderung alleine, dass es eben nicht mehr so die Lego-Steine klick zusammenklicken und sich da verkrampfen können, kann ich auch was dagegen tun. Das ist ein bisschen der ganze Bereich ums Knirschen herum.
Führt das dann auch zu einer Masseter-Hypertrophie? Also spricht hier der Muskulatur, die quasi das Kiefergelenk schließt?
Man sieht manchmal Leuten wirklich an, dass sie knirschen und pressen, weil sie so zwei Pakete hier unten am Masseter hängen haben. Manchmal ist es auch einseitig. Also einige Leute machen ja auch eine Bewegung nur zu einer Seite. Die reiben sozusagen immer nach rechts. Dann ist halt die eine Seite besonders ausgeprägt und die andere weniger. Wenn es ganz doll ist, kann man auch Botox da reingeben, um den Muskel zu schwächen. Finde ich so ein bisschen Mittel der letzten Wahl, aber das ist Geschmackssache. Man kann viel einfacher durch eine andere Art von Schienen helfen, die eben Zähne schützen, Gelenk schützt, die eigentlich eine easy Sache ist.
Stimmt das eigentlich, dass die meisten Menschen eine Seite präferieren beim Kauen?
Man hat eine Kauseite, genau. Okay. Oft kommen Patienten ganz besorgt, sagen, Doktor, ich habe gemerkt, ich kaue nur auf der einen Seite. Ja. Good News, machen wir alle.
Okay, und hat auch keine Konsequenz fürs Kiefergelenk?
Wir sind so gemacht.
Okay, das ist schon mal gut. Wie finde ich denn heraus, ohne dass ich jetzt so eine Masseter-Hypertrophie habe und zwei starke Pakete rechts und links am Kiefer hängen, Muskulatur, ob ich knirsche oder presse?
Also Pressen ist wirklich schwierig herauszufinden. Da geht nur Selbstbeobachtung, weil wenn es tags passiert, muss man sich wirklich selbst im Auge haben. Ich empfehle vielen Patienten dann, sich einen kleinen roten Aufkleber unten an den Computermonitor zu machen, dass sie den nutzen, um sich einfach selber gerade zu monitoren. Ach so, presse ich gerade oder nicht? Ja, auch wenn sie aufhören sollen damit, also quasi selbst Bewusstseinsschulung zu machen, auf sich da zu achten. Nachts merkt man es eigentlich nur, entweder wenn morgens die Kaumuskulatur sich komisch anfühlt. Viele Patienten merken das, sie wachen morgens auf und sagen, meine Muskeln sind irgendwie angespannt. Mhm. Und das wird dann besser im Laufe des Vormittags. Die anderen, die haben es abends besonders doll, das sind die Presser, die haben bei der Arbeit gepresst und dann abends wird es besser, es wird stark und dann schlafen sie, wird es besser. Oder eben man bekommt es gesagt. Und zwar entweder vom Partner im Bett oder vom Zahnarzt bei der regelmäßigen Kontrolle.
Ich wollte mal Kieferchirurg werden und habe meine Promotion über das Kiefergelenk gemacht.
Ah, na dann.
Und damals hat man mir gesagt, die natürliche Stellung in Ruhe ist, dass der Kiefer leicht geöffnet ist, die Zähne keinen Kontakt haben.
Die Ruheschwebelage, so heißt das Ding, die Ruheschwebelage. Das
ist immer noch Stand der Wissenschaft.
Darum meinte ich irgendwie, dass die Zähne normalerweise eine halbe Stunde am Tag noch Kontakt haben. Eigentlich nur beim Schlucken, wo man einmal kurz klack macht, also beim Schlucken klackt man einmal zusammen. Alle zu Hause schlucken gerade zur Probe, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Sie merken, ja, es stimmt. Und man kann auch jetzt bewusst ohne, aber ja. Und beim Essen, genau.
Okay, das beruhigt mich schon mal. Und die Zunge leicht am oberen Gaumen, nicht an den Zähnen.
Genau, also hinter den oberen Frontzähnen ist so der Punkt, wo sie eigentlich lagern soll. Das ist ein Riesenthema bei Kindern, frühkindliche Entwicklung. Wenn die halt ihre Schnuller-Ewigkeiten haben und der Schnuller die Zunge zurückdrückt und der Kiefer nicht richtig weit werden kann, die Kinder eine verstopfte Nase haben, Mundatmung machen, das sind diese atonischen Kinder, die so mit offenem Mund und leicht, naja, nicht so klugem Gesicht quasi so herumlaufen und sich keiner drum kümmert, dann wird der Oberkiefer schmal, der Unterkiefer folgt diesem schmalen Oberkiefer, die haben eine Verengung, die haben einen engen Luftweg, hat dann Folgen fürs ganze Leben. Darum, also man kann sehr früh anfangen, was für die Zungenlage zu tun, wenn die Zunge nach oben vorne kann, hinter die oberen Frontzähne, kann da ihren Ruhepunkt finden, ihre Normallage findet, dann ist automatisch der Luftweg weiter und das ist ein Wachstumsimpuls für den Oberkiefer, sich zu weiten. Der Zungenmuskel ist wie eine Zahnspange, die dann von innen die Zahnreihen auseinanderdrückt und für entsprechend weiten Atemweg und einen flachen Gaumen sorgt und nicht diese hohen gotischen Kirchengaumen, wo man also quasi so einen schmalen oberen Kiefer hat.
Und das führt dann auch zu diesem klassischen, ich sag's einfach mal, Rattengesicht. Ja, also sprich sehr spitz, eng zulaufende Kieferproportionen.
Also während hohe Schwebelage, der Fachbegriff war, ist Rattengesicht ein Gesicht, ein Begriff, der mir in der Fachliteratur nicht bekannt ist, aber wir haben die Semantik verstanden.
Also es gibt einige berühmte Schauspieler, die gerade sehr en vogue sind, die alle ähnlich dieses sogenannte Red Face haben.
Du bist der Influencer.
Bin zu viel auf Social Media. Seit neuestem. Ja, meine Redakteurin zwingt mich. Von daher, ich kann nicht anders. Jetzt gibt's ja Schienen fürs Knirschen und fürs Pressen. Die unterscheiden sich aber, wenn ich es richtig verstanden habe, von den Schienen, die man gegen das Schnarchen nimmt. Das heißt, es sind keine Protrusionsschienen, sondern was für Schienen?
Also vielleicht mal kurz zur Protrusionsschiene. Du hast erst unterstellt, dass alle verstanden haben, was sich da tut. Wir hatten über die Apnoe noch gar nicht gesprochen.
Wir haben sie gestreift.
Gestreift, genau, angeschossen. Also die Idee ist ja, dass man versuchen möchte, das schwerste, dickste Ding, was den Atemweg blockieren kann, da rauszuholen, nämlich die Zunge. Die Zunge ist angewachsen am Unterkiefer, festgewachsen. Nur der Unterkiefer kann sich bewegen. Wenn ich Patienten sage, bitte tun Sie den Kiefer mal nach vorne, fragen die oft, welchen, den oberen und unteren. Ist wirklich fast die Regelfrage. Ja. Oder bewegen Sie nach rechts und links, wo oben oder unten. Also man kann nur unten bewegen. Das heißt, wenn wir den Unterkiefer ein Stückchen nach vorne ziehen.
Hast du mal gesagt, machen Sie mal oben?
Ist das eine gute Idee? I try. Ich bin sicher, es wird passieren, egal. So, also wenn wir den Unterkiefer jetzt ein Stückchen nach vorne ziehen und die Zunge automatisch mit ein Stückchen nach vorne kommt, haben wir den Luftweg massiv erweitert. Wir reden hier von 3D, von einem Volumen. Und im Volumen sind eben 6-7 Millimeter, die wir bei so einem Kiefer easy-beasy bewegen können. Wir können auch viel mehr bewegen, aber meistens reichen 6-7 Millimeter, machen aufs Volumen echt eine Menge aus. Mhm. Und um das zu gewährleisten, brauchen wir also zwei Schienen, eine für oben, eine für unten. Und der Mechanismus, der diese beiden Schienen verbindet, der ist in der Regel so, dass man den Kiefer trotzdem bewegen kann, zumindest auf und zu machen kann. Bei einigen kann man auf und zu und rechts und links machen, haben andere Nachteile wieder, egal. Auf jeden Fall, also es ist ein Mechanismus dazwischen, der eine gewisse Beweglichkeit ermöglicht, dass man nicht einen Krampf bekommt, nicht irgendwie einbetoniert ist nachts. Der gleichzeitig einen Vorschub gewährleistet und der auch, und das ist wichtig, nachträglich verstellbar ist. Mhm. Wenn man so ein Ding einsetzt und gleich auf die nötige, maximal nötige Protrusion, auf den maximal nötigen Vorschub geht, ist die Eingewöhnung und die Belastung fürs Gelenk viel höher, als wenn man das so macht, wie ich es mache, mein Workflow, dass ich eben nur ein Stückchen des Weges erstmal gehe und dann die Patienten selber sich schrittchenweise an den Punkt rannähern, den sie gut vertragen fürs Gelenk und gleichzeitig eben auch eine ausreichende Wirkung zeigt. Also Protrusionsschienen heißt obere Schiene, untere Schiene, Verbindungsmechanismus, der diesen Vorschub erzeugt, der verstellbar ist. Die Anti-Knirschienen.
Darf ich einmal bitte, ganz kurz? Natürlich. Also es heißt, die Schiene schiebt den Unterkiefer nach vorne.
Ja.
Ungefähr so. Wie weit schiebe ich denn dann im Idealzustand? Ist es unterschiedlich wahrscheinlich bei
super
jedem?
Super verschieden.
Kann es sein, dass ich dann wirklich eine richtige Protrusion habe? Also sprich, dass die Zähne des Unterkiefers vor den des Oberkiefers sind teilweise?
Das gibt es durchaus, dass wirklich andersrum ist, wenn man das jetzt so probiert. Ja, ist es echt anstrengend. Man fragt sich, wie soll man eigentlich so schlafen können? Vergleich ist folgender. Den Arm 3 Stunden hier in die Luft halten könnte man nicht. Das ist mega anstrengend.
Geht nicht.
Wenn aber ein Bartresen hier ist, können Sie den ganzen Arm da liegen lassen. Das heißt also, der Kiefer wird getragen. Der wird nach vorne getragen und nicht gezogen oder irgendwie gedrückt. Es ist auch keine Zwangsposition wie der verdrehte Arm auf dem Rücken, sondern wir machen eine Bewegung, die der Kiefer sowieso machen kann. Also wir machen quasi nur einen Freeze der Armbewegung. Und halten diesen Arm dann da eben 7 Stunden in Position. Folge ist eben, wenn man 7 Stunden den Arm so hat und dann die Bandage abmachen würde, fühlt sich ein bisschen eingerostet an. Das muss man wieder frei bewegen. Man muss den Patienten super gut aufklären, darüber so ein paar morgendliche Sachen zu machen, um das alles zu resetten, das System. Weil das Gelenk sich auch nachts verändert. Das baut sich nicht um, aber die Gelenkflüssigkeit verändert sich. Ich sprach eben über die. Es gibt so Bindegewebspolster im Gelenk. Das war evolutiv total cool. Wenn wir früher auf die Schnauze bekommen haben, in der Steinzeit und früher, noch davor, und nicht sofort einen Kieferbruch hatten, dann lag das an so Bindegewebspolstern hinterm Kiefergelenk. So Stoßdämpfer, die wir da haben. Aber wenn wir nachts das Gelenk nach vorne ziehen und die Stoßdämpfer mehr Platz haben, quillen die auf.
Ja.
Wenn man die Schienen morgens rausnimmt, dann sind diese gequollenen Stoßdämpfer da und der Bisch passt auch irgendwie schon mal nicht mehr so richtig. Ja. Kann passieren, dann muss man den eben resetten. Nicht schlimm, muss man nur wissen, verstehen, ist alles kein Problem. Aber das ist das Prinzip der Protrusionsschienen. Ja. So viel Vorschub wie nötig, so wenig wie möglich.
Ist die Protrusionsschiene das Mittel der ersten Wahl?
Bei leichter bis mittelschwerer Schlafapnoe, laut Fachgesellschaften, gleichwertig mit CPAP, also dieser Druckbeatmung. Die wirken schwächer als CPAP, aber CPAP gilt nach 4 Stunden Tragedauer als erfolgreiche Therapienacht. Die Schienen tragen die Leute mehr als 4 Stunden. Also sagt man im Ergebnis, eine schwächere Therapie wie die Schiene, die länger getragen wird, ist genauso gut wie die stärkere Therapie, die kürzer getragen wird.
Okay.
Also offiziell gleichwertig mit CPAP.
Okay.
Bei leichter bis mittelschwerer Schlafapnoe.
Dann lass uns über die Schienen fürs Knirschen und Pressen.
Ja. Die sind wieder ganz anders. Die haben ja den Sinn, möglichst langweilig zu sein. Die haben den Sinn, dass eben nichts Spannendes ist, wo man drauf rumbeißen kann. Also sind das Schienen, die auf den einen Kiefer nur aufgesetzt werden. Das ist ziemlich egal, ob oben oder unten. Das ist eine Philosophiefrage. Wurscht, ein Kiefer ist die Schiene drauf.
Hast du eine Präferenz?
Ich persönlich mache das unten, aber es ist eine religiöse Frage. Die einen erklären dir, warum es auf jeden Fall unten sein muss, die anderen auf jeden Fall oben.
Okay.
Meine Logik ist, wenn ich eine Tür habe und ich möchte die Tür am Zuknallen hindern, ob ich auf den Türrahmenpolster klebe oder auf das Türplattenpolster klebe, ist egal. Ja? Also insofern soll mir einer erklären, was der Unterschied ist.
Okay.
So, werden Leute können. Der Nächste hier sitzt jetzt, oh, ist ganz wichtig. Das heißt, ich habe die Schiene auf dem einen Kiefer und die Oberfläche dieser Schiene, da wo der andere Kiefer draufkommt beim Zubeißen, die ist angepasst an die Höckerspitzen des anderen Kiefers. Also das heißt, wenn man zubeißt, hat man keinen Legostein-Effekt, wo man sagt, ich raste irgendwo ein. Und ich habe eine Fläche, wo es, da kann ich hinbeißen, wo ich will. Die ist sozusagen so angepasst, dass jeder Zahn Kontakt findet, also ein gleichmäßiger, nicht Ruheschwebelage ist, sondern eine Ruheschlusslage ist. Aber es irgendwo nirgendwo Spaß macht, darauf rumzureiben, weil irgendwo ein Hubbel ist. Und wenn man dann seitlich echte Seitwärtsbewegungen macht, dann gibt es eine Eckzahnführung, ist jetzt wurscht. Also man macht schon was mit Bewegungen da, aber das Ziel ist, eine möglichst langweilige Schiene zu machen, wo es keinen Spaß macht. Darum, einige Kollegen, das wiederum ist vielleicht ist meine Überzeugung, aber auch die Wissenschaft, machen weiche Schienen. Das finde ich falsch. Oder nicht ideal, sagen wir mal so,
vorsichtig.
Das macht Spaß, da rumzubeißen. Genau. Das ist ein Trigger. Ja, so ein Gummiteil. Also ich mache immer harte Schienen, die ganz langweilig sind, die sind spiegelblank, damit es eben keine Freude macht, da rumzuknirschen drauf.
Was sagst du zu diesen quasi selbsttherapeutischen Schienen, die man im Internet kaufen kann?
Gute Frage, werde ich fast jeden Tag mit konfrontiert. Ich muss aufpassen, hat eine Firma schon mal einen Zahnarzt, der sich öffentlich negativ geäußert hat, verklagt. Aber ich kann mal so sagen, wenn man testen möchte, ob man Skifahren mag. Mhm. Und im Skischuhverleih gibt es einen Skischuh, wo man den Innenschuh so ein bisschen weiter und enger stellen kann. Mhm. Wenn einem der zufällig passt, dieser Skischuh, hat man echt eine Information darüber, ob mit einem richtigen eigenen Skischuh das auch gehen würde. Mhm. Wenn dieser Skischuh einem natürlich durchaus nicht passen kann, wenn man halt eigene Füße hat und nicht die Skischuhfüße hat, hat man überhaupt keinen Erkenntnisgewinn über das Thema, macht mir Skifahren Spaß oder nicht. Mhm. Analogie ist klar, diese Schienen, die müssen so sein, diese Internetschienen oder auch Apothekenschienen, die man irgendwie warm macht, entweder im heißen Wasser oder wo man Silikon in irgendeine Form reinspritzt und dann da reinbeißt. Die müssen so sein, dass sie jedem passen. Also sind die im Zweifel viel klobiger, also immer viel, viel klobiger als eine maßangefertigte Schiene. Mhm. Und das nervt beim Schlafen massiv. Je mehr klobig man im Mund hat, desto störender ist das Ganze. Das Zweite, was zahnmedizinisch noch viel gefährlicher ist, diese Schienen halten einfach da, wo die Zähne am bauchigsten sind. Da, wo am meisten untere Schnitte sind im Mund, unter sich gehende Bereiche. Zum Beispiel, wenn jemand eine Brücke hat. Mhm. Brücke heißt ja Zahnfehl, davor eine Krone, dahinter eine Krone, dazwischen das Teil ist mit einer Art schwebenden Zahnkrone ersetzt, drunter ist Luft. Jetzt mache ich so eine Schiene, beiß da rein, das weiche, warme Material fließt schön unter die Brücke drunter, hält mega gut dort und hebelt mir die Brücke raus.
Genau.
Das gleiche bei Implantatkronen oder Zähne, die wurzelbehandelt sind, die ein bisschen spröder sind. Richtige Schienen, die wir anfertigen, da bekommt das Labor die Info, da und da bitte weniger Friktion, weil da bitte kürzer, länger. Also man kann das quasi individuell, wie bei einer Maßanfertigung, bestimmen. Also das nächste ist, dass der Maß des Vorschubs, meistens machen die Patienten einen ziemlich intensiven Vorschub, die denken, ich gebe jetzt Vollgas, ja. Das heißt, es zieht noch mehr an den Zähnen, als eine richtige Schiene ziehen würde. Und man belastet das Kiefergelenk viel mehr als nötig. Also darum, wenn man das so versteht, gibt Patienten, die sagen, habe ich alles verstanden, ich will es trotzdem probieren. Okay, wundervoll, machen. Wenn es klappt und sie sind happy damit, garantiert wird unsere Schiene auch super sein. Mhm. Aber wenn es nicht klappt, dann machen wir trotzdem eine Schiene, weil meine könnte durchaus dennoch wunderbar funktionieren.
Macht ihr einen klassischen Abdruck?
Wie wir es kennen.
Ihr es kennt.
Man macht also Abdrücke fast gar nicht mehr. Mhm. Dafür ist recht nicht mehr. Es wird viel genauer gescannt, weil man diese ganzen Materialtransfers nicht mehr hat. Mhm. Also das ist ja positiv, negativ genau. Form und so und das ist halt weg.
Dann lass uns noch mal den Abbinder zur Schlafapnoe machen. Wir haben über die Ursachen gesprochen, wir haben den Atemweg einmal gezeichnet, wir haben über das gesprochen, was nicht funktioniert und das, was funktioniert, was haben wir noch nicht besprochen?
Naja, warum das überhaupt ein Problem ist.
Achso, die Atemaussetzer.
Ja. Ja. Eigentlich das ist das fast das Wichtigste, also das Schnarchen Krach macht, das ist jedem klar. Ja. Das Problem mit Schlafapnoe, um es mal ganz plastisch zu sagen, wenn jemand nicht genug Sauerstoff bekommt beim Atmen, einen Atemaussetzer hat, dann meldet die Körperperipherie ja letztendlich dem Herzen, mir fehlt Sauerstoff. Die Organe, Gehirn, kleine Zeh, meldet zurück, mir fehlt Sauerstoff. Das Herz fängt an, schneller zu schlagen, um diesen Sauerstoff, um das Blut mit dem Sauerstoff dahin zu bringen, in die Peripherie. Das tut es aber in dem Moment, wo ihm selber, weil es ja auch im Blut selber schwimmt und sich vom Sauerstoff im Blut ernährt oder zumindest davon speist, wo es nicht genug Sauerstoff hat. Also wir haben eine Herzbelastung, eine Spitzenleistung in dem Moment, wo dem Herz selbst Sauerstoff fehlt, bahnt wunderbar den Weg für einen Herzinfarkt, Blutdruckschwankungen treten auf, die wiederum führen zu Schlaganfallrisiko, was steigen kann. Und nicht zuletzt, und mega wichtig, es macht den Schlaf kaputt. Wenn die Zunge zurückfällt und den Luftweg blockiert, dann erstickt man, dann ist man eigentlich dabei zu sterben. Und der Grund, warum die Leute nicht sterben, ist, weil es eine Weckreaktion gibt. CO2 geht hoch, Sensoren sagen Alarm und wecken denjenigen auf und Patient atmet weiter. Diese Arousals, diese Weckreaktionen kann man im Schlaflabor sehen. Mhm. Ich meinte vorhin diese ganzen Untersuchungen, die es so gibt, die ganze Kaskade. Schlaflabor misst wirklich den Schlaf persönlich mit Elektroden auf dem Kopf, nicht im Kopf, sondern nur auf dem Kopf geklebt, keine Sorge. Habe ich auch mal probiert, um zu sehen, wie das ist, ganz spannend.
Man kann es aber auch zu Hause auch messen mittlerweile.
Man kann, es gibt also den Schlaf selber nicht, man kann aber die Parameter, man kann sozusagen Blutdruck, Blutgefäßtonus messen, Hauttonus messen, Aber nicht den Schlaf persönlich. Also die Hirnströme kannst du zu Hause meines Wissens noch nicht messen. Du kannst nur die Folgen davon messen.
Ja.
Die Hirnströme persönlich gehen nur mit Elektroden, die am Kopf kleben.
Genau. Also es ist, ich habe so ein Kit gesehen, was du dir dann selbst hier so um die Stirn herum temporal aufklebst. Eine Sonde in der Nase, ein Brustgurt.
Das ist normal, ja.
Sauerstoffsättigung am Finger. Und also, dann aus den Parametern wird das dann alles kalkuliert.
Also zu Hause macht man eine Polygraphie und im Schlaflabor eine Polysomnographie.
Ja.
Polygraphie ist, was du gesagt hast, ein Clip am Finger, eine Nasenbrille drunter, ein Mikrofon, eine Körperlage, Sensor. Dann misst man alles bis auf den Schlaf. Also man könnte theoretisch eine Polygraphie machen, die guckt die ganze Nacht Fernsehen und du merkst es den Messwerten nicht an. Mit der Polysomnographie im Schlaflabor oder Derivatmessungen, die es auch für zu Hause gibt, wo man also Surrogatparameter misst, kann man den Schlaf selber sehen. Auf jeden Fall, was ich also sagen wollte, ist eben bei der Schlafapnoe sieht man diese kleinen oder großen Weckreaktionen. Mhm. Ab und zu erinnern sich Menschen daran, die wachen dann voller Schreck auf, haben geträumt, sie ertrinken gerade, haben geträumt, sie werden irgendwo erdrückt, gepresst, was auch immer, kriegen keine Luft. Passende Bilder vom Traum zum körperlichen Gefühl, dass ich ersticke. Und das ist das Gesundheitsschädliche. Also der Schlaf geht kaputt und Herz-Kreislauf-System wird belastet. Und eben der Schlaf geht kaputt. Wäre eigentlich eine eigene Folge, über den Schlaf selber mal reden. Hat ja auch eine Mega-Funktion. Schlaf ist ja nicht einfach nichts. Schlaf ist ja die Anwesenheit von Funktionen. Körperliche Reparatur, psychische, Gedächtnis, seelisch und so. Also wir haben eine blöde Zunge, die den Luftweg verschließt, hat eine riesen allgemeinmedizinische Bedeutung, weil sie den Schlaf kaputt macht. Mhm. Und das behandeln wir eben mit der Schlafapnoe-Therapie.
Ja. Du hast was ganz Interessantes so ganz nebenbei im Nebensatz gesagt. Ja, und zwar, wenn die Atemwege verlegt sind, ja, haben wir nicht eben das Problem, dass wir zu wenig Sauerstoff haben, ja, sondern das CO2 steigt. Das wissen die wenigsten Menschen, dass man sagt, ich kriege keine Luft, ja, sondern nee, das CO2 ist zu hoch und deshalb haben wir eher so ein CO2-Loswerdeproblem. Ich möchte dich zuletzt fragen, welche drei Tipps möchtest du unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben rund um Mundschlaf, Schnarchen?
Das erste ist, und das hört sich profan an, aber es ist ernst gemeint, Schlaf ernst nehmen. Also wir optimieren gerade unsere Tage mit allen möglichen Trackern, Bewegungen und zählen Kalorien und was weiß ich. Schlaf super ernst nehmen, weil Schlaf eine Funktion hat. Wir reparieren unseren Körper nachts. Und wir müssen dem die Gelegenheit geben, zu reparieren. Also Thema Schlaf ernst nehmen, sich auch da beobachten, sich, wenn man irgendwie Anhaltspunkte hat, dass man morgens müde ist, dass man komische Allgemeinbefindlichkeiten und auch psychisch nicht in Ordnung ist, untersuchen lassen. Das zweite ist, dass Schlaf, es hängt mit dem ersten zusammen, aber es ist ein extra Punkt. Schlaf ist nicht die Reservezeit des Tages. Viele von uns nehmen Schlaf als die Reservezeit, wo man zumindest das Gefühl hat, ich bin jetzt mal die 3 Stunden, die ich von 23 Uhr bis 2 Uhr nachts am Handy scrolle, Herr meines Lebens. Ich habe Autonomie zurückbekommen.
Genau.
Und verwechseln das dann eben sozusagen mit Ich-Zeit, würde man bei euch Influencern sagen, ja? Das ist es eben nicht.
Du bist der Erste, der mich Influencer nennt, aber vielen Dank.
Schon zweimal habe ich es gemacht, genau. Heute, wie du merkst. Ja, du siehst ja so aus. Und das Dritte ist, und das ist vielleicht der unromantische Teil, auch der Schlaf des Partners ist wichtig. Ja. Und also ich habe so viele Patienten, wo gerade in jüngeren Jahren beklagen sich eher die Frauen über die Männer, aber es wird später andersrum. Nach der Menopause es wird zumindest gleichberechtigt, endlich Gleichberechtigung. Ja? Dass man diese Klagen des Partners ernst nimmt. Ich habe so viele Frauen, die kommen an mit Aufnahmen, wo sie ihren Mann aufnehmen und sagen, der glaubt mir nicht. Oder Männer, die sagen, mir geht's großartig. Meine Frau meint nur das. Also das ist ein Paarthema Schlaf. Und es bitte als solches auch behandeln. Und wenn es dazu führt, dass man eine Weile bis zur Therapie in getrennten Schlafzimmern schläft, das ist besser für die Liebe, als nachts Hass aufzubauen, weil der andere einen die ganze Zeit quält mit seinem Krach.
Ja. Eine letzte Frage habe ich jetzt noch. Ich sehe, du trägst auch einen Tracker.
Mhm.
Wie sehr glaubst du an das Schlaftracking?
Also es ist keine Glaubenssache, es ist eine ja auch nachgewiesene Sache. Ich sage jetzt keine Firmen, die ich hier trage, weil ich auch keine Kohle bekomme dafür. Aber
es gibt Ringe, es gibt Armbänder,
genau.
Es gibt alle möglichen
Formen. Also ich brauche den Ring zum Beispiel. Ja. Ich kann mit den Uhren nicht gut schlafen, die sind mir zu schwer, aber mit dem Ring ganz gut. Einfach um mir selber auch immer wieder vor Augen zu führen, dass das Ding merkt, wenn ich versuche, es zu berumsen. Ja, also ich kriege dann morgens die Info, heute Nacht war aber kurz oder dein Ruhepuls ist aber ziemlich spät runtergegangen. Ja klar, ich habe Insta geguckt bis irgendwie nachts um eins. Ich bin auch so ein Kunde mit der, ja, mit der Me-Time. Also insofern, ich finde, das macht einem, es motiviert einen und zeigt einem, dass man wirklich von objektiven Dingen redet und nicht von so, von so Räucherstäbchen-Sachen. Ja,
sehr schön. Michael, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, sehr
viel,
gerne.
Viel mitgenommen. Und ich finde es extrem wichtig, was du tust, weil du Menschen hilfst, wieder ihre Lebensqualität zu erhöhen. Und das nicht als HNOler, sondern als Zahnarzt, weil das eigentlich der Ort des Geschehens ist.
Aber eins muss ich noch sagen, jetzt wo du das erwähnst. Mhm. Ich arbeite nicht alleine. Ich arbeite in einem interdisziplinären Netzwerk. Also ich bin als Zahnarzt letztendlich nur ein Elementchen in dem ganzen Kreis. Wichtig ist, mit den anderen Fachrichtungen zusammenzuarbeiten, mit Hausärzten, mit Kardiologen, mit HNO-Ärzten, mit Pneumologen, mit Schlaflabors, mit Augenärzten, mit Gynäkologen. Also in einem Netzwerk zu arbeiten. Und wenn man sich da versteht und auf ein gemeinsames Verständnis auch von der Sache entwickelt hat, dann ist es wirklich zum Nutzen von Patienten. Also ich bin da kein Einzeltäter, ich bin Gruppentäter.
Vielen Dank für die Ergänzung.
Sehr gerne.
Die Fakten der Folge. Und Dr. Michael Adler haben wir heute mitgenommen. Erstens, Schnarchen und Kieferprobleme hängen oft enger zusammen, als man denkt. Die Position des Unterkiefers kann einen großen Einfluss auf die Atemwege haben. Zweitens, Zähneknirschen und Kieferpressen passieren häufig unbewusst im Schlaf und sind oft ein Zusammenspiel aus Stress, Muskulatur und individuellen Faktoren. Und drittens, es gibt gute Behandlungsmöglichkeiten, von Schienen bis zu gezielten Therapien, und es lohnt sich, früh hinzuschauen, bevor Beschwerden chronisch werden. Random Reminder. Random Reminder: Nach dem Essen arbeitet dein Körper auf Hochtouren. Nach einer Mahlzeit verlagert dein Körper die Durchblutung verstärkt in den Magen-Darm-Trakt. Gleichzeitig wird der Parasympathikus aktiviert, also der Teil des Nervensystems, der für Verdauung und Regeneration zuständig ist. Das führt dazu, dass Herzfrequenz und Aktivitätsniveau sinken. Viele Menschen fühlen sich deshalb nach dem Essen müde oder weniger leistungsfähig. Also mein Random Reminder heute: Müdigkeit nach dem Essen ist kein Zufall, sondern Physiologie. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit mit mir, Dr. Hadi Sadeh. Danke, dass ihr Teil dieser wachsenden Community seid. Unterstützt den Podcast gerne mit einem Like, Kommentar oder einem Follow. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig.